Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag. Haben Sie sich heute vielleicht auch schon mal mit qualmender Rübe vorm Rechner gefragt, was diese Fragen hier stellen?
Deine Arbeit hasst dich, weil sie dich nicht braucht. Stopf dich voll mit Neuem, bis der Schädel raucht. Sauf dich dumm mit Wissen, bis der Kater faucht. Deine Arbeit hasst dich, weil sie dich nicht braucht.
Deine Arbeit hasst dich, weil sie dich nicht braucht. Das ist der Titel eines neuen Theaterstücks von Dietmar Dart, in dem es um unsere Frustration und Wut geht, langsam aber sicher von künstlicher Intelligenz nicht nur eingeholt zu werden, sondern eigentlich schon längst überflüssig zu sein. Das Stück ist gleich unser erstes Thema. Schön, dass Sie dabei sind. Stellen Sie sich folgende Situation vor. In einer digital und technologisch unfassbar entwickelten Welt kämpft eine Gruppe von Menschen gegen ihre eigene Abschaffung. Und zwar ihre Abschaffung durch künstliche Intelligenz. Wir lernen kennen eine hochqualifizierte Migrantin, einen genialen Programmierer, ein ausgestorbenes Insekt, einen nachdenklichen Faschisten, eine Mutter, deren Kind fürs Klima gestorben ist, außerdem einen clever verblödeten Unternehmer und sogar Bertolt Brecht höchst selbst, der sich mit aller Kraft gegen diese unmenschliche Technik auflehnt. Wenn Sie sich fragen, wo bin ich hier gelandet? Bei den Brecht-Festspielen in Augsburg, genauer gesagt im neuen Werk von Dietmar Dart. Der Kolumnist, Schriftsteller, Science-Fiction-Auskenner, Marxist und FAZ-Redakteur geht der Frage nach, wie KI unsere Welt verändert. Deine Arbeit hasst dich, weil sie dich nicht braucht, heißt sein Stück. Und mit Dietmar Dart sind wir jetzt verbunden. Schönen guten Tag.
Hallo, hier bin ich. Hallo.
Hey, der Titel dieses Stücks ist ja sehr provokant. Deine Arbeit hasst dich, weil sie dich nicht braucht. Wer hämmert uns diese Losung ein? Wir selbst oder dieser KI-industrielle Komplex?
Das ist gar nicht so einfach rauszufinden, weil tatsächlich saß ich neulich mit ein paar Leuten hier im Laden in der FAZ, wo ich gerne arbeite, weil es da ganz, ganz toll ist. Und wir redeten darüber, sozusagen, werden wir jetzt ersetzt, werden wir ergänzt, was müssen wir lernen, was können wir schon. Und ausgerechnet der Mensch, der sich am besten auskannte mit ChatGPT, der zum Beispiel das T erklären konnte, nämlich Transformer, was das für ein Netz ist, wie das funktioniert, was das für eine Aufmerksamkeit hat und so, der sagte, von dem hätten wir ja erwartet, dass er genau sagen kann, sozusagen, welche Tätigkeiten gehen weg und so. Mhm. Er habe den Eindruck, dass die Firmen das, was sie sowieso machen wollen, nämlich arbeitet länger, arbeitet intensiver und jammert nicht so viel, einfach mit KI begründen. Sie könnten es auch mit was anderem begründen. Mhm. Das fand ich interessant, dass ausgerechnet der das sagt. Und dann kamen wir im weiteren Verlauf des Gespräches drauf, dass sozusagen die technische Verbesserung unserer Kommunikationsbahnen uns nicht wirklich immer verbindet, sondern manchmal auch trennt. Also zum Beispiel hätten wir beide hier früher mit so einem Festnetztelefon in einem dicken Büro telefoniert, wo alles irgendwie ganz prima klingt. Mhm. Heute ist es so, ich habe einen Laptop, den bringe ich mit, den schließe ich an, dann habe ich einen Bildschirm, dann reden wir miteinander. Die Wände sind dünn, weil sie müssen nicht mehr so dick sein, weil wir nicht all diese Leitungen und Sachen mehr brauchen. Und genauso ist es, weiß man im Privatleben, im Internet, es verbindet mich mit zig Leuten, aber es gibt halt den Typen mit 10.000 Facebook-Freunden, der dann irgendwie stirbt und keiner kriegt's mit. Also er ist irgendwie auch einsam. Mhm. Und dann fiel mir der Spruch ein von Jeff Bezos, weil Jeff Bezos denkt man immer daran, der schenkt mir hier, naja, es kostet Geld, aber der schickt mir von Amazon diese Halsbänder für den Hund, wenn ich morgens um 5 im Dunkeln spazieren gehen will, dass er nicht überfahren wird.
Ja.
Also man denkt, Amazon ist, da bestelle ich Zeug, aber Amazon ist vor allen Dingen Amazon Web Services.
Ja, klar.
Die stellen Cloud zur Verfügung. Und also 2019 war es so, dass 80% dieser DAX-Zukunftsunternehmen in Deutschland alle Amazon Web Services benutzen. Und der hat mal gesagt, ein Team von Leuten, die arbeiten, darf sozusagen nicht größer sein als diese bunte, wilde Truppe, die ich in dem Stück habe, nämlich jedes Team, das so groß ist, dass 2 Pizzas nicht mehr reichen, um die zu ernähren, ist zu groß.
Oh, wow.
Und woran man da natürlich sofort denkt, ist, naja gut, das wird keine Gewerkschaft. Die so. Und das heißt, der Titel Deine Arbeit hasst dich, weil sie dich nicht braucht, ist so ein bisschen ein Versuch, was zu sagen, was wir uns dann dabei denken. Das heißt, wir haben Angst, dass wir abgeschafft werden. Und man kann sich natürlich fragen, sollen wir vielleicht genau diese Angst haben, damit wir am Ende noch froh sind, dass wir diese doofe Arbeit wenigstens noch machen dürfen?
Sie haben so ein Figurenensemble, das, glaube ich, gerade noch so hinhaut für 2 Pizzen. Mhm. Ganz unterschiedliche Charaktere. Können Sie uns vielleicht nochmal diese Figuren so ein bisschen näher vorstellen, wer die
Absolut.
Sind und was die da
ja,
antreibt?
Ja, total gerne, weil ich mich in die auch verliebt habe. Spätestens, als ich dann so ein Reading gehört habe mit den Leuten, die das spielen werden. Ich bin so gespannt wie selten auf was, wie das am Samstag wird. Also, du hast eine Frau, die kommt aus einem nicht näher bezeichneten östlichen Kriegsgebiet, hat da ihr Kind zurückgelassen und muss halt Geld verdienen, kommt hierher und hat eigentlich Digital Humanities studiert, also sozusagen klassische Kulturwissenschaften, aber mit Computereinschlag und muss jetzt so digitale Hilfsarbeit machen, weil sozusagen für die Humanities interessiert sich schon keiner mehr. Dann haben wir den Programmierer, der einfach programmieren will und ansonsten sich für nichts interessiert. Dann haben wir das Insekt. Das Insekt steht für, na, ich sage mal, die rein technische Seite, das heißt für etwas, das halt summt und brummt und irgendwie sich einfügt in eine größere Schwarmgeschichte.
Ja.
Dann hast du den Nick, das ist ein Philosoph, der aber sehr, sehr rechtsautoritär bis faschistoid ist und der sozusagen, obwohl wir ihn, der André Bücker, der Regisseur und ich, vor ungefähr 2,5 Jahren erfunden haben, lustigerweise gerade in Amerika ein bisschen tanzt. Das heißt, das ist so eine Mischung aus autoritär und Techno. Da denkt natürlich jeder an den bekannten Autobauer, Elon Musk und seine Freunde vor allen Dingen, der ja üble Leute um sich rum hat, Peter Thiel und so, die genau in die Richtung gehen. Dann hast du eine Hippie-Tante, die sehr nett ist, aber überhaupt nichts blickt. Also sie hat gar keinen Plan, wie das alles funktioniert. Sie weiß nur, sie hasst es, weil es irgendwie ihre Gefühle verletzt. Dann hast du so einen Betonunternehmer, der die ganze Zeit sagt, ja, mich braucht ihr aber trotzdem noch, denn ich baue die ganzen Dinger, damit ihr irgendwas irgendwo reinstellen könnt, also Serverhallen und so. Also ich bin hier die alte Industrie und mich gibt's noch. Der könnte aber natürlich auch Hotelbesitzer sein und dann wird er wahrscheinlich ziemlich schnell Präsident in Amerika. Hier geht's darum, ob er Bürgermeister wird. Dann hast du Brecht natürlich, über den ich gar nichts sage, weil der kann ja selber.
Ach so, klar.
Und zum Schluss hast du die Leute. Das habt ihr eingespielt, das war so ein Chor.
Ja.
Und die Leute, da habe ich versucht, das war gar nicht so einfach, aber ich glaube, es hat geklappt, dass die so ein bisschen sind wie so Zufallsbegegnungen, wenn du das Netz einfach mal anmachst oder wenn du auf dein Handy guckst, auf die Push-Meldungen. Nämlich, die sagen manchmal total Wichtiges, total Richtiges, total Interessantes, aber manchmal sagen sie auch so Zeug wie, in dieser Stadt droht eine furchtbare Gefahr. Und doof wie wir sind, klicken wir das an, weil was, wenn es meine Stadt ist? Was, wenn es meine Gefahr ist? Also so ein drohender Hintergrund, der mir manchmal Hoffnung macht, ah, da sind ja noch andere wie ich, mich dann abstößt und so weiter, das sind die Leute. Und zwischen den Leuten sind eben diese anderen Wahnsinnigen, mit denen man sich entweder identifiziert oder nicht, die aber alle, und das ist mein Punkt, verschiedene Arten haben, mit dieser Angst überflüssig zu werden, also eigentlich erpresst zu werden, dass man froh ist, man hat noch einen Job, irgendwie fertig werden durch verschiedene Formen von Wegschieben, was dagegen machen, genau nichts dagegen machen, sich wegducken, sich mit anderen, also der Fascho zum Beispiel ist einfach klassisch, ich identifiziere mich einfach mit der Bedrohung. Also ich sage einfach, ja genau, Tod, Krieg und jetzt kaufe ich mir eine Mütze, da mache ich einen Totenkopf drauf und dann bin ich selber der Tod und der Krieg, so ungefähr. Und darum geht es sozusagen, wie das ineinander greift, wie die miteinander arbeiten oder gerade nicht, wie die miteinander leben oder gerade nicht, weil das Wichtige sind halt doch die menschlichen Verhaltensweisen. Also schlimm am Cybermobbing ist ja nicht Cyber, sondern Mobbing.
Ja.
Und nur durch Cyber wird es halt viel brutaler und die Reichweite und so weiter. Also darum geht's.
Genau, aber wenn wir doch nochmal auf diese Rolle des Cyber zu sprechen kommen, da gibt es ja im Stück diese Szene in diesem hochtechnisierten Bürogebäude. Dagegen ist jedes Smart Home eine Bruchbude, wo die Protagonisten wirklich mit diesem digitalen Overkill kämpfen. Und da habe ich auch nochmal einen kleinen Sound.
Wir möchten Sie zu Beginn des neuen Frühjahres zu einem gemeinsamen Frühjahrsputz einladen. Für eine optimale Nutzung des zur Verfügung stehenden Speicherplatzes bitten wir Sie in Microsoft Clouds und
SharePoint. Dietmar, wie würden Sie diese Hölle des digitalen Overkills genau beschreiben? Wie äußert die sich im Alltag dieser Figuren?
Also das Ding, was wir gerade gehört haben, ist ja sozusagen die Aufforderung, im Datenreservoir aufzuräumen. Du hast einen Laptop, du arbeitest irgendwas und da sind Dateien drauf. Und das Irre ist, immer mehr ist es so, die sagen uns, ja, was kann die Maschine? Die kann malen, die kann Musik machen, die kann Gedichte schreiben, die kann demnächst wahrscheinlich einen Sozialplan machen, wer zuerst entlassen wird und so. Also lauter so kreative Sachen. Während, was machen wir? Wir setzen hier ein Häkchen. Vergiss nicht, das Häkchen zu setzen, sonst ist der Prozess nicht abgeschlossen. Wir tragen Metadaten ein. Also wir sind die dressierten Äffchen und die Maschine sozusagen tut zumindest so oder wird so eingerichtet, dass sie so tut oder auf uns so wirkt, als hätte sie sozusagen Ideen. Und das Irre ist, ich hätte ja sagen können, all unser Erfinden und unser Fortschritt scheinen darauf hinauszulaufen, dass sie materielle Kräfte mit geistigem Leben ausstatten und das menschliche Leben zu einer materiellen Kraft verdummen, die sozusagen nur noch Klötzchen rumschieben. Mhm. Habe ich aber nicht gesagt. Warum? Weil das längst gesagt wurde. Nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe, all unser Erfinden, bla bla, ist von 1856 und von Karl Marx. Mhm. Das ist doch peinlich. Wir haben so viel geilen Scheiß erfunden und dieser alte Quatsch von vor über 150 Jahren stimmt immer noch. Da muss man doch mal was machen.
Ja, verstehe. Jetzt habe ich tatsächlich doch noch diese zentrale Frage, wie das Ganze inszeniert ist. Also Sie haben ja diese extrem relevanten Themen des Alltags mit Science Fiction und aber eben auch einer Menge schwarzem Humor zusammengerührt. Wie inszeniert André Bücker das? Also lässt sich sagen, ob der humoristische oder eher der fatalistische Ton überwiegt?
Ich glaube, er macht's lustig, aber ich glaube sozusagen, das ist so ein Lachen, was nicht dieses Blöde im Halse stecken bleiben, aber ich hoffe, man nimmt es mit. Also ich bin gespannt, was danach im Foyer passiert. Ich glaube, dass die Leute gekickt werden von Momenten, wo du nicht weißt, war das jetzt richtig, dass ich gelacht habe? Und sich dann angucken und im besten Fall halt miteinander reden.
Deine Arbeit hasst dich, weil sie dich nicht braucht. Von Dietmar Dart. Eine Übung in digitalem Dämonenfaschismus feiert am Samstag Premiere bei den Augsburger Brechtfestspielen. Jetzt würde ich den Blick gerne noch etwas weiten. Dietmar Dart, Sie werden zu Recht ja auch sehr geschätzt als scharfer Beobachter unserer Gesellschaft. Inwieweit, das haben Sie gerade schon angedeutet, erleben Sie dieses Überflüssigwerden durch KI eigentlich schon selbst an Haut und Haaren? Also vielleicht in Ihrem Job als Redakteur bei der FAZ, aber vielleicht auch bei Ihren Buch, Radio oder eben jetzt auch bei so einem Theaterprojekt?
Also ich bin ja mit relativ vielen Gemeinschaften irgendwie verdrahtet, einfach wegen dieser Liebe zu Naturwissenschaften und der Tatsache, dass solche Leute, also Leute mit Technik, Naturwissenschaft, zu meinem Privatleben gehören, seit ich denken kann. Und stelle halt fest, interessanterweise ist es wirklich egal, ob du hauptsächlich Differentialgleichungen machst oder hauptsächlich Artikel schreibst. Überall ist es so, dass wir was erleben, was die mechanische Arbeit, die Arbeit an Geräten, die Arbeit mit der Hand, die Arbeit mit den Füßen, schon lange kennt. Nämlich früher hast du einen Haufen von Zeug und dann kannst du das so schnell abarbeiten, wie du willst. Aber sobald jemand ein Fließband hinstellt, musst du das so schnell machen, wie das Ding gerollt kommt. Und das heißt, wer jemals mit ChatGPT schriftlich kommuniziert hat, das Ding haut dir ja eine Antwort hin, die ist so schnell kann man ja nicht mal sprechen. Und früher war ja Schreiben langsamer. Und das heißt, die interessante Frage ist sozusagen, versuche ich das dann alleine oder stelle ich fest, es gibt viele Leute in meiner Situation und wir müssen uns tatsächlich kennenlernen und absprechen, weil zum Beispiel so ein Chatbot ist ja trainiert mit ganz viel Text und den Text haben ja Menschen erstmal noch gemacht, also auf dieser Stufe, auf der wir jetzt sind, und die sind aber unsichtbar. Das heißt, ich arbeite mit Leuten zusammen, die ich gar nicht sehe. Und die große Aufgabe wird sein, sowohl im Privatleben, sozusagen, wie war das denn während Corona, ne, wo du nur noch elektronisch vernetzt warst, ist das dann ein anderes Gefühl, Leute zu kennen, wie auch in der Arbeit. Wir müssen einfach neue Formen von Solidarität und sowas rausfinden. Sonst sind wir tatsächlich Spielmaterial für eine Form von technokratischem Wegstreichen, die wir gerade live erleben können in Amerika.
Jetzt reden wir bei KI ja aber leider eben nicht nur über das Überflüssigwerden von menschlichen Tätigkeiten, von Berufen, sondern wir reden ja wirklich von so einer fundamentalen Transformation des Menschen. Also wir reden von Mensch-Computer-Schnittstellen, Gehirnemulationen, die dem Geist Unsterblichkeit verleihen sollen. Es geht um ja so eine wahre Intelligenzexplosion durch so eine Synthese von KI und Mensch. Das scheint ja keine bloße Vision mehr zu sein, sondern sehr real, wenn nicht für uns, dann für unsere Kinder. Was hätte eigentlich Brecht dazu gesagt?
Brecht hätte dazu gesagt, dass wir bei Sachen, die technisch aussehen, nicht vergessen dürfen, dass sie immer auch politisch sind, denn irgendjemand hat ja Technik sozusagen möglich gemacht, lizenziert, reguliert oder nicht, und dass die auch wirtschaftlich sind und dass diese drei Sachen gleichzeitig im Blick behalten, eigentlich immer heißt, gucken, wie verhalten sich Menschen zueinander. Konnte er natürlich leicht sehen, nicht nur wegen Marx, den er kannte, sondern weil er Theater war. Und Theater heißt, wie machen Menschen das miteinander? Also das heißt, mal gucken. Ich meine, kontinuierlich, seit die KI-Sachen anfangen, sagen wir mal, die ersten Geschichten Mitte letztes Jahrhundert, wo es noch ums Übersetzen ging, weil die Militärs halt wollten, dass man ihnen irgendwie vom anderen Block das Zeug übersetzt, war es interessanterweise so, die Leute, die langsam und schlecht sind, werden durch eine vorgearbeitete Sache vom Computer ein bisschen schneller. Und die Menschen, die schnell sind und sehr gut sind in dem Zeug, werden ein bisschen langsamer, wenn sie den Dreck ausbügeln müssen, den die Maschine macht, weil sie keinen Kontext hat. Und das heißt, meine Sorge ist, dass wir sozusagen alles vermittelmäßigen. Und da weiß ich keinen anderen Ausweg als der sicherste Weg zu entdecken, dass jemand was Besonderes ist, ist, wenn alle sozusagen einfach irgendwie die gleiche Chance haben, zu Wort zu kommen. Und das heißt, komischerweise Gleichheit und wir müssen das Außergewöhnliche wollen, schließt sich überhaupt nicht aus, wie irgendeine AfD behauptet, sondern im Gegenteil, ohne gleiche Chancen werden wir nie wissen. Oh, irgendwas kann jede, oh, irgendwas kann jeder. Und das, habe ich Angst, wird planiert von dem Zeug. Und zwar auch nicht einfach technisch, sondern eben von den entsprechenden Verhaltensweisen in Politik und Wirtschaft. Again, Amerika. Ich finde es so toll, dass wir uns das angucken können gerade. Ich finde es überhaupt nicht toll, ich finde es schrecklich. Mhm. Aber dass wir sozusagen die Frage gestellt kriegen von all diesen Nachrichten da. Und wollt ihr das hier auch? Ich würde übrigens sagen, nö. Und Brecht würde das auch sagen.
Dietmar Dart ist Schriftsteller, Kolumnist und Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir haben anlässlich der Premiere seines neuen Stücks Deine Arbeit hasst dich, weil sie dich nicht braucht, bei den Augsburger Brecht-Festspielen gesprochen. Am Samstag ist die Premiere. Wir danken sehr für das Gespräch und sagen toi toi toi. Bis dahin. Super, tschüss.
Danke.
Bye bye.
Bis dann. Tschüss, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Katharina Parsons.
Sind Birkenstock-Sandalen Kunst? Diese Frage hat der Bundesgerichtshof mit Nein beantwortet. Laut den Karlsruher Richtern genießen die Sandalen deshalb auch keinen Urheberrechtsschutz. Konkurrenzprodukte müssen nicht vom Markt genommen werden. Birkenstock war der Ansicht, dass die Schuhe Werke der angewandten Kunst sind und hatten gegen Konkurrenten geklagt, die ähnlich aussehende Sandalen angeboten hatten. Der Publizist Friedemann Karich äußerte sich im Deutschlandfunk Kultur zur Frage, ob Massenprodukte Kunst sein können.
Wenn wir jetzt Massenprodukte sozusagen auch als Kunstwerke integrieren in unseren Kunstdiskurs, dann ist die Frage, was kommt als nächstes? Also ist dann auch sozusagen das Tempotaschentuch, was auch ein globales, geniales Produkt ist, ist das jetzt auch Kunst? Es gibt ja Beispiele. Also es gibt ja die Wagenfeldleuchte oder Möbel von Le Corbusier oder auch der Porsche 911. Das sind Produkte, die inzwischen als Kunst gelten.
Der Journalist und Buchautor Friedemann Karich. Nach dem Ausbruch der Brände im Großraum von Los Angeles im Januar wurde häufig betont, dass es unmöglich sein werde, einen Großteil des zerstörten Eigentums zu ersetzen, besonders auch wertvolle und einzigartige Gegenstände wie Kunstwerke. Nun haben einige zeitgenössische Künstler angekündigt, Werke von ihnen, die zerstört wurden, neu zu erschaffen. Einer von ihnen ist der renommierte deutsche Fotograf Martin Schöller, der für seine Porträts von Holocaust-Überlebenden bis hin zu internationalen Berühmtheiten bekannt ist. Gegenüber dem Branchenmagazin The Art Newspaper erklärte er, dass sein Studio alle durch die Brände verlorenen oder beschädigten Bilder ersetzen wird. Sobald ein Sammler den Nachweis erbringt, dass seine Ausgabe und das dazugehörige Echtheitsetikett beschädigt oder zerstört wurden, verlangt Schöller lediglich, dass die Kosten für den Neudruck übernommen werden. Auch die US-Malerin Cynthia Daigneault, bekannt für ihre Interpretation der Historienmalerei des 21. Jahrhunderts, bot demnach an, Werke zu ersetzen. Die drei Fragezeichen, die drei Junior-Detektive aus Rocky Beach, haben weltweit eine große Fangemeinde und für diese gibt es nun Grund zur Freude. Denn der Berliner Autor und Hörspielforscher C.R. Rodenwald hat aus einem US-Exposé von 1969 einen Roman im Stil der frühen Folgen des Jugendbuchklassikers geschrieben. Die drei Fragezeichen und das Geheimnis von Black Mesa ist im Kosmos Verlag erschienen. Darin sind Justus, Peter und Bob auf einem Campingtrip in der kalifornischen Sierra Nevada unterwegs und entdecken eine verlassene Geisterstadt. Die Idee dazu kam ursprünglich vom US-Schriftsteller William Arden. Ausgearbeitet wurde der Stoff wegen Unstimmigkeiten mit dem amerikanischen Verlag jedoch nie. Im Gesamtwerk ist die neue Geschichte zwischen Die drei Fragezeichen und die schwarze Katze und Die drei Fragezeichen und der unheimliche Drache angesiedelt. Skier und Surfbretter transportiert die französische Bahn SNCF seit vielen Jahren ohne zu murren. Doch für Musiker mit Kontrabässen galten lange andere Regeln. Dies hat sich nun zwar geändert, doch richtig glücklich sind die Musiker trotzdem noch nicht. Sie dürfen nun einen Kontrabass pro Zug auf die Reise mitnehmen. Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati hatte die Änderung am Wochenende am Gare de Lyon in Paris verkündet, berichtet der Schweizer Rundfunk SRF. Viele Orchester dürfte das vor neue Herausforderungen stellen, schließlich reisen sie meist gemeinsam. Und eine nachhaltige Anreise mit der Bahn wird somit fast unmöglich. Bereits 2021 forderte ein Musikerkollektiv in der französischen Zeitung Le Monde, dass sperrige Instrumente im TGV genauso selbstverständlich transportiert werden sollten wie Sportausrüstung.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Der sogenannte Cum-Ex-Skandal gilt als größter Steuerbetrug in der europäischen Geschichte. Ein Verwirrspiel zwischen Banken, Investoren, Anwälten und dem Staat. Eine Art Raubzug, an dem sich viele schwer bereichert haben, ohne bis heute dafür belangt zu werden. Wie das genau vonstatten ging, das ist schwer zu kapieren, schwierig zu ahnden. Aus dem Stoff eine packende Miniserie fürs Fernsehen zu machen, das ist entsprechend anspruchsvoll. Denn wie spannend und sinnlich erzählen über Dividenden, Stichtage, Aktienpakete und die Welt der Banken. In 8 Folgen erzählen Jan Schomburg, Kaspar Munk und Dustin Lohse, wie diese Geschäfte liefen. Und mit dem Autor und Showrunner Jan Schomburg sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank for having me.
Es gibt gleich in den ersten Minuten so eine Art Gleichnis, wie dieser Betrug funktioniert hat. Bernd Hausner, Anwalt und ja, man kann sagen Bad Guy, erklärt das Prinzip Cum-Ex wie so ein Pfandflaschenautomaten, den man betuppt. Können Sie uns das vielleicht auch nochmal kurz erklären?
Ja, also tatsächlich würde ich Sie da auch korrigieren wollen, weil ich gebe zu, wenn es in die Details geht, ist es sehr kompliziert. Die Grundstruktur zu verstehen ist eigentlich sehr, sehr einfach, zum Beispiel anhand eines so berühmten Beispiels mit einer Pfandflasche. Also stellen Sie sich vor, Sie gehen zu zweit zum Supermarkt und Sie haben eine Pfandflasche und Sie stecken diese Flasche in den Automaten, aber im Moment, wo der Automat diese Flasche scannt, verdoppelt sich plötzlich für einen kleinen Moment die Flasche und Sie kriegen anstatt einem Pfandbon 2 Pfandbons raus und danach wird die Flasche wieder zu einer Flasche plötzlich und dann gehen Sie zur Kasse, lassen sich das auszahlen und haben sozusagen den doppelten Pfand bekommen, obwohl sie nur einmal bezahlt haben. Und dann teilen sie sozusagen den überschüssigen Pfand, teilen sie mit der zweiten Person, mit der sie da sind, auf. Und genauso ähnlich ist es mit Aktien. Also durch jetzt zugegeben nicht ganz unkomplizierte Leerverkäufe und im Kreis gehandelten Aktien ergibt sich für einen kurzen Zeitpunkt die lustige Situation, dass eine Aktie 2 Besitzer hat. Und diese beiden Besitzer haben plötzlich Anspruch auf die Erstattung der Kapitalertragssteuer. Und jetzt schalten sie schon alle aus. Ich weiß, jetzt verlieren sie schon das Interesse eigentlich. Aber genau, das ist eigentlich der grundsätzliche Trick dabei. Und dass das illegal ist, ist, glaube ich, nicht sehr schwer zu verstehen.
Ja, da müssen Banken, Unternehmen, Anwaltskanzleien zusammenarbeiten. Hier spielt die dänische Steuerbehörde auch noch eine große Rolle. Hatten Sie eigentlich den Eindruck, doch auch bei der Dramaturgie durchaus Abstriche machen zu müssen, bei so viel erklären?
Eigentlich nicht, weil es ist mir sozusagen nicht so wichtig, dass man im Detail versteht, was das ist, wie man das jetzt selber machen würde. Ich glaube, dafür braucht man nämlich sowieso ein paar Milliarden, damit es sich überhaupt lohnt. Aber ich fand es halt wichtig, dass man versteht, was für Strukturen dahinter sind, dass es irgendwie eine neoliberale Ideologie gibt, die ein Interesse daran hat, dass die Finanzmärkte nicht ordentlich reguliert werden. Da gibt es irgendwie Leute, die werden bezahlt, dass sie in den Kommissionen sitzen, die wiederum die Gesetze machen. Da gibt es juristische Gutachten, die einfach gekauft werden. Und dieses Netzwerk, was sich da gebildet hat, war ja einfach skandalöserweise einfach, da hat so ziemlich jede Bank mitgemacht, die sie kennen. Und es haben die größten Anwaltskanzleien, es haben Professoren für Steuerrecht mitgemacht. Und das Ausmaß davon und die Summe auch, die uns allen verloren gegangen ist, denn das sind ja Gelder, die wir alle in die Steuerkassen eingezahlt haben. Und diese Gelder haben halt sehr, sehr, sehr reiche Leute uns geklaut und hatten irgendwie auch das Gefühl, das würde ihnen zustehen. Das heißt, dramaturgisch gesehen, glaube ich, habe ich da nicht so viele Abstriche machen müssen. Ich hatte halt einfach Lust, dass man als Zuschauer an diesen Figuren dran ist, dass man Lust hat, denen zu folgen, dass sie eine moralische Ambivalenz haben und dass es einfach auch teilweise sehr lustig ist, weil das ist wirklich in den Details dann vollkommen absurd und grotesk auch.
Ja, wir haben auch gerade im Vorgespräch uns schon darüber unterhalten, wie großartig dieser Cast ist. Also es gibt eine dänische Schauspielerin, die einem wirklich den Stecker zieht. Es gibt auch die Figur eines jungen Anwalts, der ja sehr, sehr ambivalent da rein stolpert und sich im Grunde auch korrumpieren lässt und der wiederum aber auch so eindrucksvolle Eltern hat, die aus einfachen Verhältnissen kommen, wenn man das schreckliche Wort so nennen will. Und auch das ist einfach sehr, sehr gut umgesetzt. Hatten Sie eigentlich Vorbilder im Genre der Finanzthriller oder möglicherweise auch Komödien?
Also es gibt natürlich schon fantastische Beispiele, die ich total liebe. Also zwei Filme von Adam McKay sind da natürlich irgendwie stilprägend, also vor allem The Big Short, aber auch so ein Film wie Vice ist ein Film, den ich sehr, sehr faszinierend und toll finde, weil es da eben auch gelingt, irgendwie auf der einen Seite unterhaltsam und juicy zu erzählen und auf der anderen Seite aber auch wirklich, dass man Strukturen versteht. Dann ist auch sowas wie Margin Call ganz toll. Und dann gibt es natürlich für mich auch ein paar negative Beispiele. Ich habe das Gefühl, ganz oft treten Leute an, um die Gier der Banker zu kritisieren, aber am Ende stellen sie die so sexy dar, dass man am Ende nur wütend ist, dass man nicht selber dieses Auto fährt.
Interessant.
Und eigentlich sind auch irgendwie im realen Fall, als ich da so angefangen habe zu recherchieren, das sind halt auch so ein bisschen traurige Figuren. Die sind irgendwie, auf die ist man nicht neidisch, sondern die sind ein bisschen jämmerlich. Also die machen ja mit diesen Millionen, die sie da verdienen, auch nichts, sondern die bringen sie irgendwie auf welche Konten auf den Caymans oder bauen sich Autowaschanlagen auf ihre privaten Anwesen. Also da fragt man sich wirklich, nicht mal große Partys, nicht mal riesigen Luxus. Warum macht ihr das denn dann?
Ja. Wie lief denn real die Verfolgung ab? Also auch vielleicht gerade im Vergleich Deutschland-Dänemark.
Ja, also in Dänemark gibt es wirklich eine unglaublich tolle Steuerbeamtin, die heißt im realen Leben sozusagen Lisbeth Römer. Und die hat wirklich über Jahre versucht, ihre Vorgesetzten und die Politik darauf hinzuweisen, dass da ein riesiges Problem besteht und dass die ganze Zeit Milliarden verloren gehen. Und tatsächlich hat über Jahre die Bankenlobby immer wieder geschafft zu verhindern, dass es da eine strengere Gesetzgebung gibt, sodass einfach am Ende diesem kleinen Land einfach ein riesiger Milliardenbetrag verloren gegangen ist, vor allem geraubt von einem bestimmten Investor namens Sanjay Shah, der jetzt gerade in Dänemark verurteilt worden ist und ins Gefängnis kommt für glaube ich, 8 Jahre ungefähr, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, Dänemark war auch sehr gut darin, sich diese Milliarden zurückzuholen, die dem Staat verloren gegangen sind. In Deutschland ist es ja so gewesen, dass eine junge Steuerbeamtin aus Bonn irgendwann 2012, 2013 das auf den Tisch bekommen hat und gesagt hat, njet, das hier stimmt irgendwas nicht. Also das ist wirklich eine Heldin für mich, weil über Jahre hat sich niemand getraut, das zu machen. Und die hat es dann wiederum an die Staatsanwältin Anne Breuhecker gebracht, die mehrere Jahre lang gegen alle Widerstände auch in ihrer eigenen Abteilung ermittelt hat und sich dann nicht ins Boxhorn hat jagen lassen, sondern das einfach die ganze Zeit weiterverfolgt hat und irgendwann endlich es geschafft hat, dass ein paar Leute aufmerksam geworden sind in der Politik. Und ihr dann eine große Einheit zur Verfügung gestellt wurde, um das zu bekämpfen. Diese Einheit ermittelt jetzt gegen 1000 Verdächtige. Es gibt ein eigenes Gebäude, was gerade eröffnet wurde, nur für die Cum-Ex-Prozesse. Und leider gibt es keinen ausreichenden politischen Willen, sich das Geld wirklich zurückzuholen. Da gibt es jetzt mittlerweile eigentlich gute Möglichkeiten, die auch abrupt sind. Aber aus irgendeinem Grund wird lieber sozusagen die Kindergrundsicherung gestrichen, als sich diese Milliarden von den Banken zurückzuholen und den Investoren. Und das ist wirklich absolut skandalös und muss einfach dringend geändert werden. Und diese Staatsanwältin hat ja jetzt auch die Seiten gewechselt, hat hingeschmissen und ist jetzt Geschäftsführerin mit der Finanzwende, die eben genau dafür kämpft, dass solche Gelder eingetrieben werden.
Die vom ZDF mitproduzierte Dramaserie Other People's Money, die Affäre Cum-Ex, wird in gar nicht so langer Zukunft im ZDF zu sehen sein. Verantwortlich sind Jan Schomburg, Kaspar Munk und Dustin Lohse. Und mit Jan Schomburg haben wir gesprochen. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank Ihnen.
Ein wirklich einzigartiger Raum zwischen Kunst und Wissenschaft soll ab morgen im alten Kraftwerk in Berlin-Mitte zu erleben sein. Quantenlogik soll dort mit allen Sinnen und höchst spielerisch erfahrbar werden. Die Welt aus der Sicht der Quanten heißt denn auch diese 3500 Quadratmeter große Installation der Künstlerin Laure Prouveau. Ab morgen ist sie zu bestaunen und sie soll tatsächlich auch alle Sinne ansprechen. Beauftragt wurde das Werk von der LAS Foundation und mit deren Direktorin Bettina Kames sprechen wir jetzt. Schönen guten Tag, Frau Kames.
Vielen Dank.
LAS steht für Light Art Space und das ist eine Institution, die Kunst und Wissenschaft zusammenbringen will. Warum wollten Sie eigentlich ein Werk zum Thema Quantencomputer beauftragen? Also ist das ein Thema, das dieses Jahr sowas wie vorm Durchbruch steht?
Absolut. Dieses Jahr, 2025, wurde sogar von der UN als Year of Quantum ausgerufen. Und der Grund dafür ist, dass wir schon seit 100 Jahren haben wir Quantenphysik, die Theorien darum. Jeder kennt Einstein, Bohr, Schlesinger. Was sich jetzt geändert hat, dass wir die ersten Anwendungen haben, die auf Quantenphysik beruhen, wie zum Beispiel ein Quantencomputer. Und bei der LHS Art Foundation glauben wir fest daran, dass Quantencomputer dieselbe disruptive Kraft haben werden, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz.
Ich habe mir das gerade von meinem Redakteur hier nochmal erklären lassen, was Quantencomputer so ungefähr sind. Also es gibt nicht mehr diese Dualität zwischen 0 und 1 sozusagen, sondern das wird nochmal um ein Vielfaches aufgefächert, aufgeblättert. Jetzt planen Sie oder beziehungsweise haben Sie ja nicht ganz zufällig LoRPUVO ausgewählt. Warum? Was zeichnet Ihre Arbeiten aus?
Ganz viele. Also sie ist eine der führenden Künstlerinnen unserer Zeit. Und sie hat tatsächlich eine lange persönliche Geschichte, Zugang zu Quantenphysik. Und wir haben die Gespräche mit ihr schon vor 5 Jahren angefangen und haben die dann vor 2 Jahren zusammen mit Google AI Quantum intensiviert. Und aus diesen Gesprächen mit LHS, mit Google, mit dem Lead Scientist Hartmut Neven ist das Konzept der Ausstellung entstanden.
Und was genau erwartet uns da jetzt? Also was verbirgt sich auch hinter diesem Begriff multisensorische Installation?
Quantenphysik und auch eine Maschine wie ein Quantencomputer ist sehr komplex und stellt alles auf den Kopf sozusagen, was wir gewohnt sind zu denken und wie wir die Welt auch sehen. Und deswegen war es uns so wichtig, dass wir eine Ausstellung schaffen, die erstmal all unsere Sinne anspricht und vor allen Dingen auch unser Herz, bevor wir praktisch den Verstand angehen. Und das heißt, wenn jemand in das Kraftwerk kommt, um die Ausstellung zu sehen von LoRPUVO, dann kann man das sehen, man kann es fühlen, man kann es riechen. Es ist eine riesige, sich bewegende kinetische Skulptur. Also es werden alle Sinne angesprochen und man kann eben erstmal erfahren und erfühlen und in eine Quantenwelt eintreten, bevor man sich dann mit der hochkomplexen Welt der Quantenphysik auseinandersetzen kann.
Und auf was bezieht sich der Titel dieser Installation? We felt a star is dying. Also welcher Stern stirbt da und wie kann ich den da als Besucherin fühlen?
Das beruht auch auf diesen Gesprächen mit LoRPUVO und mit verschiedenen Wissenschaftlern. Und die kleinste Einheit von einem Quantencomputer ist ein sogenannter Qubit. Und diese Qubits steuern zwar diese wahnsinnig kraftvollen Maschinen, diese Quantencomputer, sind aber gleichzeitig wahnsinnig sensitiv und reagieren auf Temperatur und reagieren aber auch auf kosmische Strahlung aus dem Weltall. Und die können fühlen, wenn ein Stern sozusagen erlischt. Und das kann zum Beispiel Google in den Quantencomputern auch messen sozusagen. Und das war eins der ersten Gespräche, die wir geführt haben. Und das ist ein Grund für diesen Titel, also diese hohe Sensibilität dieser kleinen Quanten-Qubits.
LoRPUVOs multisensorische Installation We Felt a Star is Dying ist ab morgen und dann bis zum 4. Mai im Kraftwerk Mitte in Berlin in der Köpenicker Straße zu sehen. Wir haben gesprochen mit Bettina Kames. Sie ist Direktorin bei der LAS Foundation, die dieses Kunstwerk in Auftrag gegeben hat. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen.
Tschüss.